Liebe Gemeinde, wenn wir uns jetzt jeder Einzelne fragen würden oder ich Sie fragen würde, sind Sie ein gutes Vorbild? Was würden Sie dann sagen? Das gehört ja auch zu unseren Aufgaben als Christen, wie Paulus geschrieben hat. An Timotheus sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort und im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Auch die Bibel lehrt uns unter anderem durch Vorbilder, durch gute Vorbilder, die sagen, wie es sein soll, und schlechte Vorbilder, die sagen, was wir nicht tun sollen, wie wir nicht leben sollen. Und Daniel, den wir in unserer Predigtreihe nun schon seit einigen Monaten begleiten können, dieser Daniel ist bestimmt ein ganz wichtiges Vorbild innerhalb der Bibel. Er gehört zu den wenigen Ausnahmen, von denen, wenn ich mich richtig erinnere, kein einziger Makel geschildert wird. Das ist interessant. Also, obwohl er natürlich wie alle anderen Menschen auch ein sterblicher Sünder war. Aber Daniel begegnet uns durch und durch als gutes Vorbild. Er ist ein Vorbild für die Hingabe des Nachfolgers Gottes. Daniel ist ein Vorbild für Mut. Daniel ist ein Vorbild auch für Treue im Bekenntnis. Es gibt dieses Kinderlied, bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein, wag es treu vor aller Welt, Gottes Kinder zu sein. Dafür ist er auch ein Vorbild gewesen. Und ein weiteres Feld, auf dem David vorbildlich gelebt hat, er war ein Beter. Das haben wir in Kapitel 6 gesehen. Er hatte an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Das war also ein abschließbarer Raum, in den er sich zurückziehen konnte. Und dann hatte er sein Haus so bauen lassen, dass die Fenster Richtung Jerusalem zeigten. Das hatte nicht irgendwie eine magische Bedeutung, sondern das war symbolisch. Er wollte sich daran erinnern, welche Verheißung Gott mit der Hauptstadt verbunden hatte. Ich bringe mein Volk zurück. Und dort betete er regelmäßig. Offensichtlich hatte Daniel feste Gebetszeiten, trotz des Termindrucks, dem er auch im hohen Alter noch ausgesetzt war. Und ich habe mich gefragt, wie kann diese Innigkeit, dieser Ernst, den wir hier heute in Kapitel 9 im Gebet von Daniel sehen werden, das werden Sie auch gleich noch merken, wie kann diese Innigkeit in unser Gebetsleben hineinkommen. Das ist natürlich ein Geschenk, was nur Gott uns geben kann, dass wir dem Herrn sagen, bitte mach auch aus mir einen solchen Beter, wie Daniel es war. Und ich denke, bei Daniel hat sich bewährt, dass er ein regelmäßiges Gebetsleben führte. Dass er sich bemühte, seine stille Zeit möglichst treu zu machen. Das erfahren wir über ihn. Ich habe gerade in dieser Woche einen interessanten Artikel gefunden von einem ganz erfahrenen Pastor aus Amerika, John Piper. Und er hat nochmal empfohlen, und ich will das hier ruhig so weitergeben, ich empfehle ernsthaft, die Bibel früher am Morgen zu lesen, es sei denn, dass es mildernde Umstände gibt. Einen Tag zu Beginn, ohne eine ernste Begegnung mit Gott in seinem Wort und Gebet zu haben, ist, als wenn man einen Kampf beginnt, ohne sich um die Waffen zu kümmern. Es ist, als ob man eine Reise unternimmt, ohne die Reifen mit Luft und den Tank mit Treibstoff zu füllen. Und dann sagt er, das menschliche Herz füllt sich nicht während des Schlafes auf. Der Körper tut es, aber nicht das Herz. Die geistliche Luft tritt aus unseren Reifen aus und der Treibstoff wird am Tag verbraucht. Wir füllen unser Herz nicht mit Schlaf auf, sondern nur mit dem Wort Gottes und mit Gebet. Und dann rät er den Lesern, wählen Sie einen Ort der Abgeschiedenheit und denken Sie nicht unbedingt, dass der Ort bequem sein muss. Ein bequemer Ort wird wahrscheinlich dazu führen, dass Sie einschlafen. Es muss ein abgesonderter Ort sein, damit Sie auch laut, gegebenenfalls laut reden und singen und weinen können. Und er fügt hinzu, früher oder später werden sie weinen, wenn sie um die Seele ihres jugendlichen Kindes ringen oder darum kämpfen, ihre Ehe zusammenzuhalten oder daran arbeiten, den Stolz in ihrem Leben zu töten. Und deshalb müssen sie allein sein beim Beten. Und dann sagt er, wenn ihre Familiensituation das schwierig macht, dann besorgen sie sich diese Ruhe. Und beispielsweise bringt er dann das Beispiel einer Mutter, die immer viele Kinder um sich hatte und die dann Folgendes machte. Sie benutzte einfach ihre Schürze, um ein Zelt für ihren Kopf und ihre Bibel am Küchentisch zu schaffen. Und immer wenn die Kinder sahen, die Mutter sitzt in ihrem Zelt, dann wussten sie, jetzt braucht sie ihre Ruhe und wir müssen sie ungestört beten lassen. Also das nur als kleiner Tipp von John Piper. Er sagt, es ist wichtig und es hat sich bei vielen Christen bewährt, dass sie sagen, morgens, wenn noch nicht der Tag so uns durchsetzt hat, ist es gut, Stille vor Gott zu finden. Und so hat es im Grunde auch Daniel gemacht. Er hat an seinen Gebetszeiten festgehalten, trotz polizeilichen Verbots später, auch als ihn das seine Freiheit und beinahe sein Leben kostet. Er hat gebetet. Und auch das 9. Kapitel zu dem wir jetzt in unserer Predigtreihe inzwischen vorgedrungen sind, zeigt uns Daniel als Beter. Sie haben diesen Text vor sich, Kapitel 9, die ersten 19 Verse. Hier blicken wir Daniel gewissermaßen über die Schulter, wie er inständig und leidenschaftlich Gott im Gebet anruft. Und als ich diesen Text so überflog, schon im Hinblick auf diesen Gottesdienst heute, da dachte ich, naja, das passt ja gut, das letztes Mal vor den Ferien jetzt zum letzten Mal die Daniel-Predigtreihe. Ab kommenden Sonntag beginnen ja unsere Einzelpredigtexte. Letztes Mal vor den Ferien habe ich gedacht, das ist ein passender Abschluss für viele, bevor sie in Urlaub fahren, dass man sie nochmal besonders ermutigt, nutzt die Zeit zum Beten. Und das ist sicher immer eine gute Empfehlung, wenn wir uns gegenseitig dazu ermuntern, nutzt die Zeit zum Beten, bleibt dran, sei da treu. Allerdings, auf den zweiten Blick, wenn wir in unser Kapitel 9 hier gucken, handelt es sich nicht nur um das Gebet allgemein, sondern wir müssen die Sache noch enger, noch präziser fassen. Es geht hier in diesem 9. Kapitel um eine ganz bestimmte Rubrik des Gebets. Wir hatten ja neulich in der Bibelstunde gesehen, dass man das Gebet in mindestens 5 Gruppierungen einteilen kann: Anbetung und Lob, Dank, Fürbitte, Bitte und Bekenntnis der Schuld. Das sind 5 mögliche Kategorien. Und die letzte Kategorie, die 5. Kategorie, um die speziell geht es in diesen Versen. Das ist also das Thema hier. Bekenntnis der Sünde in unserem Gebet. Und ich habe mich gefragt und ich frage Sie dasselbe. Welche Rolle spielt eigentlich in meinem Gebeten, in Ihren Gebeten? Und ich meine jetzt nicht die Gebete, die wir in der Öffentlichkeit sprechen, sondern die Gebete, die nur Gott hört. Welche Rolle spielt darin eigentlich das Thema Sündenbekenntnis und Buße? Wir sind in der Regel schnell mit den Bitten. Wir denken oftmals auch noch an das Danken. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber Bekenntnis unserer Schuld, ist das so wichtig in unserem persönlichen Gebet? Nun, ein erstes Indiz bietet uns das Vaterunser. Da lehrt uns Jesus nicht nur um das täglich Brot zu bitten, unser täglich Brot gib uns heute, sondern auch um die tägliche Vergebung und vergib uns unsere Schuld. Das ist also offensichtlich wichtig, das regelmäßig zu tun. Und könnte es nicht sein, dass unser Gebetsleben gerade an diesem Punkt bei der Bitte um Vergebung noch eine viel stärkere Belebung und Verankerung im Wort Gottes braucht? Und dann müssen wir Daniel 9 verstehen. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass wir das noch gewissermaßen als Zwischenstopp unserer Predigtreihe heute auslegen können. Und wenn Sie eine Überschrift für diesen Text suchen, können Sie ihm die Überschrift geben: Beten in Sack und Asche. Denn genau das macht Daniel uns vor. Wir lesen die ersten 3 Verse von Kapitel 9. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Da haben Sie es, beten in Sack und Asche. Das ist ja heute so eine Redewendung, ich gehe in Sack und Asche. Das heißt, ich muss mich demütigen, wenn ein Politiker irgendeinen Skandal zugeben muss. Also jetzt muss er in Sack und Asche gehen. Bei Daniel wurde das noch wörtlich so gemacht. Und zwar als eine Symbolhandlung, so müssen Sie sich das vorstellen. Da trug man ein Sackgewand, das war ein Zeichen für große Trauer und Betrübnis. Und man streute sich Asche aufs Haupt, Asche auf mein Haupt, als Zeichen der menschlichen Hinfälligkeit und Vergänglichkeit und Fehlbarkeit und Sterblichkeit. Sack und Asche. Entscheidend war dabei gar nicht die äußere Handlung, sondern die innere Einstellung. Und dann kam noch das Fasten dazu. Da draußen wird es jetzt auch bald ruhig werden. Dann kam noch das Fasten dazu. Das Fasten diente in so einer Situation besonders wichtig der Konzentration. Also das Fasten diente der Konzentration, Sack und Asche. So, und Sie müssen sich vorstellen, Daniel ist inzwischen gut 80 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar schon so knapp an die 85 ran. Und wenn wir dieses Gebet hier lesen, und ich bitte Sie, nehmen Sie sich auch die Zeit und lesen das zu Hause nochmal Vers für Vers, dann merken Sie erstmal eins, der hat nichts von seinem geistlichen Eifer und nichts von seiner geistlichen Leidenschaft verloren. Dieser 80, 85-jährige Daniel. Und hier steht es gleich am Anfang, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, als er König wurde. Das ist also die Einordnung, die geschichtliche Einordnung, wie immer, am Anfang. Dieser Darius, müssen Sie sich vorstellen, war so eine Art Unterkönig. Kyros, der persische Großfürst, hatte ihn eingesetzt. Und Darius, der aus einem medischen Geschlecht kam, er war zuständig für die Verwaltung des alten babylonischen Gebietes. Wahrscheinlich kam noch hinzu Syrien und ein Teil von Phönizien. Das also war sein Bezirk gewissermaßen. Sein neues Amt hatte Darius 539 angetreten, also in dem Jahr, als die Perser den Babyloniern die Macht aus den Händen rissen. Haben wir hier ja oft drüber geredet. Und nach babylonischer Zählweise war dann das erste volle Regierungsjahr des Darius das Jahr 538. Sie werden gleich sehen, warum die Zahlen nicht ganz unwichtig sind. Denn in diesem ersten Jahr von Darius Herrschaft stößt Daniel bei seiner Bibellese auch auf eine Zahl, nämlich die Zahl 70. Sehen Sie mal nach in Vers 2, da steht das. In diesem ersten Jahr der Herrschaft des Darius achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte, zum Prophetenkollegen Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Es handelt sich hier offensichtlich um dasselbe Jeremia-Buch, um das gleiche Jeremia-Buch, das auch wir in unseren Bibeln haben, also das hier in unserer Bibel auch drin steht. Der Prophet Jeremia, müssen wir wissen, hatte ja vor Daniel gewirkt. Der hatte die Eroberung des Heiligen Landes durch die Babylonier noch mitbekommen, der hat das alles miterlebt. Der hatte auch die ersten Jahre des Exils noch miterlebt in Babylonien. Und Jeremia hatte damals im Namen Gottes gewarnt und er hatte ein 70-jähriges Exil angekündigt. 70 Jahre. Und das ist schon erstaunlich. Inzwischen ist diese Schrift bereits in den Händen Daniels gelandet. Die Schrift des Propheten Jeremia. Und Daniel war offensichtlich auch ein eifriger Bibelleser. Hier steht drauf, er achtete drauf in den Büchern, also in den Heiligen Schriften. Und das Achten bedeutet nicht einfach nur mal so lesen, sondern man kann das übersetzen, er forschte. Also Daniel war auch ein richtiger Erforscher, ein Student der Heiligen Schriften, sofern sie damals schon vorlagen. Und das ist nun interessant, er kann dort bei Jeremia damals genau das Gleiche nachlesen wie wir heute. Und er hat wahrscheinlich diese beiden Stellen studiert, Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, nämlich nach Jerusalem. Das stand dort, die 70 Jahre. Und dann stand das nochmal ganz ähnlich in Jeremia 25, Vers 11 bis 12, Jeremia 29, Vers 10 und Jeremia 25, Vers 11 bis 12. 70 Jahre. Und bedenken Sie, für Daniel, das wird hier deutlich, ist Jeremia ganz klar Gottes Wort. Hier redet der Herr. Und interessanterweise nimmt Daniel auch diese Zahlenangabe mit den 70 Jahren wörtlich. Er versucht jetzt nicht eine symbolische Deutung dieser 70 irgendwie herauszutüfteln, sondern er sagt, Jeremia schreibt das, 70 Jahre, dann wird für Israel eine neue Zeit anbrechen. Und jetzt versetzen Sie sich mal in die Situation von Daniel. Wenn das stimmt, was Jeremia schreibt, dann sind die 70 Jahre bald abgelaufen. Ja, Jeremia hatte nämlich nicht genau definiert, wann diese Zeit beginnen würde. Wenn man die 70 Jahre beginnen lässt mit der ersten Deportation der Juden durch die Babylonier, also 605 vor Christus, als auch Daniel mit dabei war, als der junge Daniel mit nicht mal 15 Jahren deportiert wurde nach Babylonien. Wenn man da die 70 Jahre beginnen lässt, dann zählen Sie mal ab, von 605 minus 70 macht etwa 535, 536, je nachdem, wie man zählt. Und so kommt es ja dann auch. 538 wird Kyros den Wiederaufbau Jerusalems empfehlen. Und wir fragen uns Menschenskinder, wenn das alles so passt, warum ist denn der Daniel so besorgt? Warum steckt er sich denn in Sack und Asche? Warum betont er das hier extra? Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen und erfasten in Sack und Asche. Warum wäre doch eigentlich alles in Ordnung? Nein. Offensichtlich hat Daniel eine große Furcht. Und seine Furcht ist die, dass sein eigenes Volk auf diese neue Chance, auf diese Heimkehr ins eigene Land geistlich nicht richtig vorbereitet ist. Das ist eine Sorge. Vielleicht hatte Daniel erfahren, dass dieser Erlass des Kyros, jetzt dürften die Juden zurück, dass der kurz bevorsteht. Vielleicht, wir wissen es nicht. Vielleicht hat Daniel aber auch noch nichts von diesem Kyros-Erlass gehört. Und vielleicht fragt er sich, wird es überhaupt kommen? Wird Gott diese 70-Jahres-Verheißung überhaupt einlösen oder war das vielleicht eine konditionale Verheißung, das heißt eine Verheißung, die an eine Bedingung geknüpft war. Und wir haben diese Bedingung nicht erfüllt, wir haben sie verschlafen, wir haben sie verwirkt durch unsere Schuld. Und wird sie dann überhaupt eintreffen? Bei diesem Zustand meines Volkes. Und das packt ihn. Und in dieser angespannten Situation bleibt dem Daniel nur ein einziger Ausweg. Er flüchtet zu Gott. Er flüchtet ins Gebet. Und das ist jetzt schon der nächste praktische Hinweis, den wir von Daniel lernen können. Wir hatten gesehen, er betet regelmäßig. Und das andere hier, was wir sehen, bei ihm ist Bibellese und Gebet eng miteinander verbunden. Vers 2 berichtet über die Bibellese Daniels. Und diese Bibellese treibt den Daniel ins Gebet. Er achtet auf die Bücher und dann kehrt er sich zu Gott, um ihn anzuflehen. Und in diesem Gebet, das jetzt folgt, da kann es für Daniel nur diesen einen Schwerpunkt geben, Sündenbekenntnis. Sündenbekenntnis. Ja, warum, fragt man sich? Sollten wir nicht eher Fürbitte erwarten? Von Daniel erfahren wir doch gar nicht, dass er sich hier in irgendeiner Weise schuldig gemacht hätte. Sollte man nicht eher erwarten, dass er jetzt Fürbitte tut? Herr, erbarme dich über dieses sündige Volk. Aber für Daniel gibt es offenbar nur Sündenbekenntnis, Sack und Asche. Und wenn wir jetzt für den ersten Teil seines Gebets, das folgt, eine Überschrift suchen müssten, dann kann diese Überschrift nur lauten, wir bekennen unsere Schuld. Also, wenn Sie den ersten Punkt suchen, die Überschrift für die Verse 4 bis 8, dann schreiben Sie einfach drüber, wir bekennen unsere Schuld. Und jetzt hören Sie mal, wie das klingt. Ich betete aber, Vers 4, zu dem Herrn, meinem Gott. Übrigens ist das erste Mal, dass das Yahweh dort steht, der höchstpersönliche Gottesname. Das erste Mal, dass dieser heilige Gottesname im Danielbuch auftaucht. Hier in diesem dringlichen Gebet. Hier wird es jetzt ganz persönlich bei dem Bekenntnis der Schuld. Und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, sind abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten. Hier steht allein in der deutschen Übersetzung 6-mal das Wort wir. Wir haben gesündigt. Und wissen Sie, das ist für biblische Bußgebete nicht unbedingt typisch. Normalerweise steht dort die erste Person Singular. Ich habe gesündigt. Denken Sie etwa an den verlorenen Sohn, Lukas 15. Ich habe gesündigt, Vater, gegen den Himmel und gegen dich. Oder denken Sie an das, was Petrus dem Herrn Jesus sagt. Herr, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Für jeden Menschen, der Christ wird, ist das unumgänglich, dass er irgendwann in seinem Leben einmal sagt, ich habe gesündigt. Das ist so wie mit diesem Drehkreuz in einigen Kaufhäusern. Wenn Sie da rein wollen, können Sie durch dieses Drehkreuz immer nur als Einzelner durch. Dann können Sie nebenher noch Ihren Einkaufswagen reinschieben, aber Sie kommen nur durch das Drehkreuz. Und durch das Drehkreuz kommt auch immer nur einer zur gleichen Zeit. Und so ist das mit dem Christwerden. Sie können nicht mit einer ganzen Familie da durchgehen, Sie können nicht mit einer ganzen Gruppe da durchgehen, sondern Sie müssen vor dem lebendigen Herrn sagen, ich habe gesündigt. Das ist der biblische Normalfall. Und auch Daniel hat so gebetet. Im Vers 20, das steht jetzt nicht mehr auf unserem Zettel, aber das ist der nächste Vers, da wird er auch sagen, als ich so betete und meine und meines Volkes Sünde bekannte. Also auch Daniel kann sagen, meine Sünde. Aber wenn Daniel in diesen Versen wir sagt, wir haben gesündigt, und das 6-mal, dann versteckt er sich nicht hinter diesem wir, sondern da muss man sagen, er zieht sich hier einen Schuh an, den ihm der normale Leser eigentlich nicht anziehen würde. Bedenken Sie, bisher, ich habe das extra deswegen gesagt, bisher haben wir Daniel nur als positives Vorbild kennengelernt, obwohl er ein sündiger, sterblicher Mensch war. Aber wir haben ihn bisher nur als positives Vorbild kennengelernt. Und was macht Daniel jetzt hier? Und das ist so wichtig. Er stellt sich mit drunter unter die offensichtliche Schuld seines Volkes. Und jetzt fragen wir, wie kommt er dazu? Wie kommt er dazu zu sagen, wir haben gesündigt? Das ist nicht einfach falsche Bescheidenheit, sondern das ist ein priesterlicher Dienst, den er hier tut. Er stellt sich wie ein Priester für sein Volk in den Riss und sagt, Herr, wir kommen zu dir im Angewiesensein auf deine Vergebung. Und es ist noch mehr. Schauen Sie mal, wenn Daniel sein Leben vor dem heiligen Gott betrachtet, im Licht Gottes, dann ist ihm das klar, ich bin nicht besser als die anderen Israeliten auch. Ich bin vielleicht nach menschlichem Ermessen ein bisschen frommer und ein bisschen treuer und ein bisschen konsequenter, aber gemessen an dem heiligen, herrlichen, ewigen, wahren Gott bin ich nicht besser als die anderen auch. Das ist so wichtig. Daniel ist von der eigenen Sündhaftigkeit überwältigt, weil er Gott kennt. Und schauen Sie, das ist der große Unterschied zwischen allen priesterlichen Gebeten von Menschen und etwa dem hohepriesterlichen Gebet Jesu in Johannes 17. Jesus hat sich ja auch ganz auf unsere Seite gestellt. Jesus hat sich ganz unserer Sünden angenommen. Aber Jesus konnte niemals sagen, wir haben gesündigt. Das kann er selbst in seinem hohepriesterlichen Gebet nicht sagen, weil der Herr Jesus ohne jede Sünde war, wie die Schrift immer wieder betont. Er hat unsere Sünde getragen, aber er selbst war ohne Sünde. Aber Daniel ist ein Mensch, wenn auch ein vorbildlicher Mensch, aber ein Mensch. Und Daniel, schauen Sie her, Daniel weiß genau, zu wem er betet. Er sagt in Vers 4, du großer und heiliger Gott. Ach Herr, du großer und heiliger Gott. Und er sagt in Vers 7, du bist gerecht. Verstehen Sie, Daniel weiß, wen er vor sich hat. Und in diesem Licht des heiligen, verzehrenden, ewigen Gottes, da fällt es dem Daniel gar nicht schwer, sich in dieses Wir mit hineinzustellen. Liebe Gemeinde, lasst uns das festhalten. Wenn es darum geht, unsere Sünden zu erkennen, dann dürfen wir uns niemals mit anderen Menschen vergleichen, sondern wir müssen unser Leben dem Licht Gottes aussetzen, dem Anspruch Gottes aussetzen. Darum geht es. Und dann wird es uns nicht mehr schwerfallen, uns in dieses Wir hineinzustellen. Und dann werden wir eine genauso erschreckende Bilanz aufmachen, wie Daniel das tut in Vers 5. Schauen Sie mal, was für Begriffe er da gebraucht. Wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, wir sind gottlos geworden, wir sind abtrünnig geworden, wir sind von deinen Geboten abgewichen, wir gehorchten nicht. 6 verschiedene Begriffe für Sünde. Warum diese Vollständigkeit? Weil er deutlich machen will, es steht schlimm um uns, wir haben total gesündigt. Und schauen Sie, in diesem schonungslosen Bekenntnis, da bringt Daniel, und das ist etwas ganz Wichtiges, da bringt er das innerste Wesen der Sünde auf den Punkt. Da bringt er auf den Punkt, was eigentlich das Schlimme an der Sünde ist. Sünde richtet sich gegen Gott. Das ist das Problem. Schauen Sie, vordergründig steht in Vers 6, wir gehorchten nicht deinen Knechten und Propheten. Aber wie geht es dann weiter? Die in deinem Namen redeten. Das heißt auf Deutsch, wir gehorchten dir nicht. Und dann Vers 5, ja genauso, wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und in Vers 7, am Ende redet er von der Missetat, die wir an dir begangen haben. Das ist das Problem. Das hat nicht nur Daniel verstanden, sondern David genauso. Nach seiner menschlich gesprochen schlimmsten Sünde, nach dem Ehebruch mit Bathseba und dem darauffolgenden Mord an ihrem Mann. Da sagt David in Psalm 51, Vers 6, zu Gott, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Damit hat er nicht bestritten, dass er auch diesen Menschen Unrecht getan hat, der Bathseba mit dem Ehebruch, ihrem Mann mit dem Mord. Aber mit diesem allein will er betonen, der eigentliche, der am meisten von meiner Sünde angegriffen worden ist, bist du Gott. An dir allein habe ich gesündigt, an keinem sonst. Und sehen Sie, das ist der Grund, warum wir jede Sünde in unserem eigenen Leben und jede Sünde im Leben unserer Gemeinde so ernst nehmen müssen, weil sie sich immer gegen den Herrn selbst richtet. Das ist auch der allererste und wichtigste Grund für jede Gemeindezucht. Es geht nicht darum, irgendwie eine bürgerliche Ordnung oder vermeintlich heile Welt in der Gemeinde herstellen zu wollen, sondern es geht darum, was sind wir unserem Herrn schuldig, gegen den sich jede Schuld und Sünde richtet. Die vermeintlich große, genauso wie die vermeintlich kleine. Und wer das annähernd begreift, dass Sünde sich gegen Gott richtet, dass Sünde so schlimm ist, dem bleibt nur eins, Scham. Und das steht hier auch. Das steht hier in Vers 7 und in Vers 8. Da heißt es, wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem, vom ganzen Israel, die nahe sind, die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast. Wir müssen uns alle schämen. Und dann in Vers 8 nochmal. Ja, Herr, wir. Und dann geht's los, der Fisch stinkt vom Kopf. Unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter. Also all die, die vorangegangen sind. All die, die eine besondere Autorität und ein besonderes Gewicht hatten. Keiner ist ausgenommen. Wir müssen uns alle schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Das ist das Erste, was wir hier in Daniels Bußgebet lernen. Wie schlimm die Sünde ist. Wie schlimm die Sünde ist. Wie sehr jeder selbst betroffen ist. Und wie wichtig ist das in der Gemeinde Jesu, dass wir angesichts von Nöten und Missständen nicht einfach mit dem Finger auf andere zeigen und uns damit begnügen, das schlimm zu finden. Natürlich müssen wir auch wie Daniel bekennen, wir bekennen unsere Schuld. Wir stellen uns da alle mit hinein. Natürlich, das ist auch klar, wir müssen auf Missstände hinweisen, etwa wenn andere Christen falsche Lehren verbreiten. Wenn andere Christen offensichtlich falsche Entscheidungen treffen und falsche Dinge fördern, müssen wir das sagen. Wenn andere Christen Dinge tun, mit denen sie die Gemeinde belasten und ihre Mitchristen beschweren, dann müssen wir das sagen. Ein Freund von mir, der im Ausland als Pastor tätig ist, hat zum Beispiel auch berichtet, dass manche Eltern in seiner Gemeinde, die seit längerem zur Gemeinde gehören, einfach zuschauen, wie ihre Kinder unverheiratet mit ihren sogenannten Partnern zusammenleben. Da müssen wir das sagen und er benennt das auch in der Predigt und er spricht mit den Leuten. Wir müssen es sagen, wo Dinge falsch liegen. Aber auch dann ist immer ganz wichtig, wie sieht unsere innere Haltung eigentlich dabei aus? Fühlen wir uns als etwas Besseres oder wissen wir, dass wir genauso auf Vergebung angewiesen sind? Wissen wir das, ich bin genauso auf Vergebung angewiesen? Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, schreibt Paul Gerhard. Und nur so, wenn wir in dieser richtigen Haltung vor Gott stehen, dann können wir auch die Dinge vor ihn bringen und sagen, Herr, bring du den und die zurecht, die auf falschem Wege gehen und gib uns Weisheit als Gemeinde, richtig an ihnen zu handeln. Aber bitte erbarme dich über uns alle. Wir alle haben es nötig, wir alle haben gesündigt. Wir alle können so schnell abirren. Das ist der erste Teil von Daniels Bußgebet. Wir bekennen unsere Schuld. 6-mal wir. Nun, ein misstrauischer Betrachter könnte sagen, naja, so ein Wir-Schuldbekenntnis ist schnell mal gesagt. Das kann auch ein Lippenbekenntnis sein. Nun, wissen Sie, es gibt ein gutes Testverfahren dafür, ob es ein Lippenbekenntnis ist oder nicht. Denn wenn es nur ein Lippenbekenntnis ist, dann geht der, der seine Schuld bekannt hat, möglichst schnell zur Tagesordnung über. Dann fordert der, der seine Schuld bekannt hat, möglichst schnell Normalität. Na, jetzt habe ich ja meine Schuld bekannt, nun muss es aber auch gut sein. Und sehen Sie aber, wie es bei Daniel weitergeht. Dem Bekenntnis der Sünde folgt eine Anerkenntnis der verdienten Strafe. Und das ist unser zweiter Punkt. Wir bekennen unsere Schuld. Zweitens, wir anerkennen Gottes gerechtes Urteil. Das ist also der zweite Punkt, den können Sie über die Verse 9 bis 14 schreiben. Zweitens, wir anerkennen Gottes gerechtes Urteil. Und jetzt schauen Sie in diesen faszinierenden nächsten Abschnitt. Da ist vieles wiederholt aus dem ersten Teil, aber auch einiges ganz neu. Vers 9. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, und wandelten nicht in seinem Gesetz, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten, sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab und gehorchten deiner Stimme nicht. Und jetzt kommt's. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat und der geschrieben steht im Gesetz des Moses, nicht des Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollen, dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dies große Unglück über uns gekommen. Aber wir beteten nicht mal vor unserem Herrn, unserem Gott, so dass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Was für ein Abschnitt. Das ist das Neue. Schauen Sie, dieser knallharte Hinweis auf das Göttliche darum, auf die zwingende Logik dieser Strafe, die jetzt kommen muss. In Vers 11 haben Sie das zweimal, darum trifft uns der Fluch, weil wir gesündigt haben. In Vers 12 haben Sie das zweimal, Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat, denn unter dem ganzen Himmel ist nichts derartiges geschehen. In Vers 14 haben Sie es zweimal, darum bringt der Herr dieses Unglück, denn er ist gerecht. Das ist die ganz knallharte göttliche Logik. Unsere Verurteilung erfolgt zu Recht, sagt Daniel. Unsere Strafe hat absolut nachvollziehbare Gründe. Das kommt nicht von ungefähr, dass wir so stehen, wie wir hier stehen. Das ist nicht irgendein unerklärliches Schicksal, das uns ereilt hat. sondern wenn Gott uns in dieser Weise zur Rechenschaft zieht, dann ist das absolut gerecht. Wir anerkennen Gottes gerechtes Urteil. Und das ist der ultimative Test, ob ein Mensch seine Sünde wirklich einsieht und sein Sündenbekenntnis wirklich ernst meint. Dass er Gott Recht gibt. Dass er die Gerechtigkeit von Gottes Urteil anerkennt. Das ist der Test. Wir anerkennen Gottes gerechtes Urteil. Und genau das unterscheidet ja letztlich den Christen vom Nichtchristen. Der Nichtchrist, der sucht die Schuld immer bei Gott. Der findet immer nochmal den Grund, die Schuld bei Gott zu suchen oder bei den Umständen oder wo auch immer. Der Nichtchrist kann Gott nicht Recht geben, sondern er will gegen Gott Recht behalten. Es gibt ein interessantes Gedicht von Eugen Roth, dem Schriftsteller. Das ist, hat hier neulich bei der SMD mal jemand vorgelesen. Ich will das gerne wiederholen. Eugen Roth beschreibt, was passiert, wenn ein Nichtchrist vom Leid ereilt wird. Da sagt er, ein Mensch, solange es gut ihm geht, denkt selten ans Gebet. Lebt in den Tag hinein sein Leben, denkt nicht an den, der es ihm gegeben. Und schiebt selbst noch den schuld'gen Dank, wie's fromm sein, auf die lange Bank. Doch wenn ein Unglück ihn ereilt, dann wird der Himmel angepeilt. Mein Gott, wenn es dich geben sollte, ich längst schon zu dir kommen wollte. Wie kannst du solches an mir tun? So komm herbei und hilf mir nun. Wird der Anruf nicht gehört? Dem Notstandsglauben aberschwört. Wie kann ich denn Vertrauen fassen zu dem, der mich im Stich gelassen? Ob der das Beten je begreift, der Gott wie einem Dienstmann pfeift. Das sagt der Nichtchrist. Der sucht die Schuld immer bei Gott. Der pfeift Gott wie einem Dienstmann und sagt, wenn du nicht das tust, was ich erwarte, bitte, dann kann ich dir auch nicht vertrauen. Schauen Sie, auch der Christ. Auch der Christ kann manches Leid, das ihm widerfährt, nicht verstehen. Auch der Christ kann in eine Situation kommen, wo er sich von Gott verlassen fühlt. Auch der Christ kann in eine Situation kommen, wo er unverschuldet eine schwere Notlage erleidet und nicht mehr weiter weiß und sagt, wie kann es gehen, Herr? Aber der Christ weiß im Letzten, Gott macht keine Fehler. Ich habe nicht das Recht und ich habe nicht den geringsten Grund, Gottes Treue in Frage zu stellen. Und wenn ein Christ sündigt und wenn er von dieser Sünde überführt wird, dann wird ein Christ Gottes Urteil am Ende Recht geben und sagen, du bist gerecht. Und wenn es nur nach deiner Gerechtigkeit, Gott, ginge, dann bliebe mir nur eine Option offen, nur eine Möglichkeit, Strafe. Dann könnte mich nur die Strafe eilen. Und wir wissen als Christen, es gibt einen objektiven Maßstab für unsere Schuld. Es gibt einen objektiven Maßstab, mit dem Gott uns von unserer Schuld überführt und mit dem Gott seine Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit seiner Strafe beweist. Und das ist Gottes Gesetz. Und davon spricht Daniel hier in diesen Versen mindestens viermal. In Vers 10, das Gesetz, das er uns vorlegte durch die Knechte. In Vers 11, dein Gesetz. Dann nennt er das nochmal, das steht im Gesetz des Mose. Und in Vers 13 ist nochmal vom Gesetz des Mose die Rede. Also es gibt ein Gesetz. Da weist Gott nach, dass er im Recht ist und ich im Unrecht. Und Paulus hat deswegen gesagt, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Da weist Gott nach, dass er im Recht ist. Und das weiß auch Daniel. Deswegen redet er hier viermal vom Gesetz. Und wahrscheinlich dachte er dann auch an Stellen wie 3. Mose 26 oder 5. Mose 28, wo Gott immer sagt, ich lege euch den Fluch vor und den Segen. Wenn ihr gehorsam seid, Segen, wenn ihr abweicht, Fluch. Ganz klar, der Maßstab ist völlig klar benannt. Und wenn man jetzt die Wucht dieses logischen Beweises spürt in diesen Versen 9 bis 14, dieses logischen Beweises, mit dem Gott uns verurteilt, zu Recht, verstehen Sie, dann wird auch klar, warum der erste Satz mit diesem Abschnitt beginnt, Vers 9 am Anfang. Bei dir ist Barmherzigkeit und Vergebung. Nur unter dieser Voraussetzung von Vers 9a lassen sich die Verse 9b bis 14 überhaupt ertragen. Bei dir ist Barmherzigkeit und Vergebung. Und wer das begreift, wie er vor Gott dasteht, der bittet Gott nicht mehr um Gerechtigkeit, sondern der bittet Gott nur noch um Barmherzigkeit. Verstehen Sie, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann bringt Gott diesen Menschen irgendwie dahin, dass dieser Mensch die Wucht seiner eigenen Schuld versteht und erkennt. Und wenn er das tut, dann kann er nicht mehr nach Gerechtigkeit schreien. Sondern dann kann er nur noch nach Barmherzigkeit schreien. Wilhelm Busch hat das mal an einem tragischen Beispiel berichtet von einem Mann, den er dann in seinem christlichen Männerkreis traf, der früher Bierkutscher gewesen war. Und als Busch ihn fragte, wie bist du überhaupt Bergmann geworden, du warst doch früher Bierkutscher, da erzählte er die Geschichte, dass er durch seinen Beruf immer stärker in den Alkohol hineingeschlittert war und sich immer weniger um seine Frau und seine Tochter kümmerte. Und dann kam seine kleine Tochter eines Tages, als er wieder halb im Rausch im Gasthaus saß und sagte, Papa, komm doch nach Hause. Und er hat sich vielleicht geschämt vor den Kumpels dort und hat sie genommen und verprügelt und quasi rausgeschmissen aus diesem Gasthaus. Und er hat sich so geschämt hinterher, sagt er, dass er nur im Grunde genommen getrunken hat in den nächsten Tagen, um irgendwie dieser schrecklichen Erfahrung entkommen zu können. Und dann, als er halbwegs wieder nüchtern ist und nach Hause kommt, einige Tage später, da ist seine Tochter plötzlich erkrankt. Nicht wegen dieses Zwischenfalls, aber sie ist plötzlich schwer krank geworden. Und ihm tut das natürlich nun besonders leid und er will zu ihr hingehen und sie trösten. Und die Tochter hat plötzlich Angst vor ihm und sie sagt immer nur, geh weg, Papa. Und kein Annäherungsversuch gelingt. Und dann kann er nur im Grunde genommen in der Ferne stehen bleiben und zugucken, wie seine Frau diese Tochter durch die letzten Stunden ihres Lebens hindurch begleitet, ihr zu trinken gibt, sie tröstet und immer wenn er wieder näher kommen will, sagt sie, geh weg, Papa. Und er sagt dann hinterher in diesen Stunden, da stand mein verlorenes Leben in seiner ganzen grauenvollen Wirklichkeit vor mir. In diesen 2 Stunden erntete ich, was ich gesät hatte. In diesen 2 Stunden zerbrach mir der Boden unter den Füßen. In diesen 2 Stunden erlebte ich die Hölle. In diesen 2 Stunden redete Gott mit mir. Und dann stirbt seine Tochter und er selbst, er verzweifelt. Und dann greift er nach dem Strohhalm. Er fängt langsam an, mit seiner Frau wieder zum Gottesdienst zu gehen. Und irgendwann dringt es dann zu ihm durch, dieses Angebot Gottes, du darfst umkehren, du darfst deine Schuld bekennen. Und er kehrt um und wird ein Jünger Jesu. Sehen Sie, das ist sehr drastisch. Und Gott sei es gedankt, muss nicht jeder es auf diese harte Tour lernen, dass er ein Sünder ist. Aber im Prinzip gilt das für jeden von uns. Wir stehen vor Gott und wir begreifen, wer Gott ist. Und dann merken wir, wir können nicht nach Gerechtigkeit schreien, sondern nur um Erbarmen, nur um Barmherzigkeit. Und das hat auch Daniel begriffen. Und darum mündet sein Bußgebet in diese letzten bewegenden Verse 15 bis 19. Die können wir jetzt nicht mehr vollständig auslegen. Aber ich bitte Sie, dass Sie noch diese paar Minuten mitmachen, um diese Linie zu erkennen, die da durchläuft. Also, Teil 1 des Bußgebetes, wir bekennen unsere Schuld, die Verse 4 bis 8. Teil 2 des Bußgebetes, wir anerkennen Gottes gerechtes Urteil. Die Verse 9 bis 14. Und jetzt Teil 3 des Bußgebetes, die Verse 15 bis 19. Wir kennen nur einen Ausweg. Das ist das Dritte. Wir kennen nur einen Ausweg. Dieser Ausweg, der ist im Vers 9a schon mal angeklungen. Und der wird nun hier in diesen letzten Versen wirklich nachhaltig bejubelt, besungen, beschworen, erfleht. Und der findet seinen Höhepunkt in Vers 18. Das ist der entscheidende Punkt, auf den wollen wir jetzt uns konzentrieren. Sehen Sie da bitte nochmal hin. Da sagt Daniel, neige dein Ohr, mein Gott, und höre und tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Wir setzen nicht auf unsere Gerechtigkeit, Gott. Und wir bitten dich schon gar nicht, dass du den Maßstab deiner Gerechtigkeit anwendest, denn wenn das geschehe, dann hätten wir keine Chance. Sondern wir bitten dich nur um das eine, einzig und allein um deine große Barmherzigkeit. Nicht Gerechtigkeit, Herr, sondern Barmherzigkeit brauchen wir. Und was Daniel hier unter der Leitung des Geistes Gottes betet, das ist, wenn Sie so wollen, die Vorwegnahme von Römer 3. Das ist die Vorwegnahme dieser Frage, die Paulus dann im Namen Gottes beantwortete. Wie können wir erbärmliche Sünder vor einem heiligen Gott bestehen? Und Paulus schreibt es, es gibt nur einen Ausweg. Es gibt nur einen Ausweg, nämlich die Beugung vor dem Sohn Gottes im Glauben an den einen Retter, der für unsere Schuld bezahlt hat. Wir, bitte, Herr, wir berufen uns nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern allein auf deine große Barmherzigkeit. Und wenn wir das ernst nehmen, liebe Leute, dann begreifen wir, die Zentnerlasten, dann begreifen wir die Mühlsteine, die einem Paulus vom Herzen fielen oder einem Luther von der Seele plumpsten, als sie zu dieser großen Erkenntnis durchbrachen. Gott entscheidet über mein Leben. nicht auf der Basis meiner Gerechtigkeit, sondern er hat einen Ausweg geöffnet. Und dieser Ausweg hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus. Weil er die Strafe für mich getragen hat, weil er alle Gerechtigkeit erfüllt hat. Darum kann ein heiliger Gott heilig bleiben und mir trotzdem barmherzig sein. Das ist der Ausweg. Schon Daniel hat von Jesus gesprochen. Er kannte noch nicht den Namen Jesus, aber er hat von dem Menschensohn geredet. Sie erinnern sich, Daniel 7, 13, dass der kommen wird. Das ist der endgültige Richter und das ist auch der endgültige Retter. Und natürlich wusste Daniel viele Einzelheiten über Jesus noch nicht. Aber das hatte Daniel begriffen und das bitte nehmen Sie das mit. Der heilige Gott will gnädigerweise barmherzig sein. Und deswegen redet Daniel hier in Vers 15 auch nochmal davon, dass Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat. Und er sagt gewissermaßen, Herr, mach das wieder. Befreie uns wieder. Befreie uns aus der Sklaverei unserer Schuld. Es gibt einen Ausweg, deinen Sohn. Und so hat Daniel sich diesem erbarmenden Gott der Bibel, den er zugleich als den heiligen Gott kannte, in die Arme geworfen. Wenn Sie das heute zum ersten Mal erkannt haben sollen, wie ernst Gott die Sünde nimmt. Wenn Sie das heute vielleicht zum ersten Mal wirklich im Innersten begriffen haben, wie ernst Gott Ihre Sünde nimmt, deine Sünde nimmt, dann kann ich nur sagen, flüchten Sie zu diesem Ausweg von Vers 18. Gehen Sie zu diesem Jesus Christus und sagen Sie, Herr, ich komme zu dir in meinem Gebet und ich vertraue in nichts auf meine Gerechtigkeit, sondern allein auf deine große Barmherzigkeit. Und dann machen Sie bitte aus dem Wir wieder ein Ich. Dann sagen Sie, Herr, ich bekenne meine Schuld. Dann sagen Sie, Herr, ich anerkenne dein gerechtes Urteil. Ich bin sündig und du hast Recht mit deinem Verurteilungsspruch. Ich gebe dir Recht. Und dann sagen Sie, aber ich kenne nur einen Ausweg. Und das ist der Herr Jesus Christus, der meine Schuld getragen hat. Und dann können Sie sich auch noch diese Worte von Vers 19 zu eigen machen, die danach kommen. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merke auf. Tu es und versäume es nicht. Liebe Gemeinde, bevor wir jetzt das Danielbuch bis zum September verlassen, wo wir dann fortsetzen werden, möchte ich Sie bitten, halten Sie noch ein letztes Mal inne und lassen Sie uns versuchen, einfach das festzuhalten, was Gott uns durch diesen starken, lebendigen Text jetzt mit auf den Weg geben will. Da hat ein 85-jähriger Mann seine Bibel gelesen. Und er hat sie mit der aktuellen politischen Situation seines Volkes verglichen. Er hat gesehen, wir sind jetzt fast 70 Jahre unter babylonischer Knute gewesen. Und jetzt war diese Macht gebrochen worden. Und diese genaue Ankündigung mit den 70 Jahren bei Jeremia hatte sich als realistisch erwiesen. Und jetzt könnte es wieder aufwärts gehen. Aber Daniel weiß, mein Volk ist nicht bereit. Wir sind hilflos verstrickt in unsere Schuld. Und darum nimmt er diesen ganzen Glaubensmut zusammen mit seinen 85 Jahren und stellt sich wie ein Priester für sein Volk vor Gott. Und er hofft, dass andere ihm in dieser Spur folgen und einstimmen in dieses Bekenntnis, wir haben gesündigt. Und schauen Sie, damit gibt Daniel uns als christliche Gemeinde, uns als neutestamentlichem Gottesvolk, damit gibt er uns, die wir demselben Gott der Bibel angehören, ein wunderbares Vorbild. Ein Beispiel, wie wir mit unserer Schuld umgehen sollen und umgehen müssen. Hier spricht uns Daniel ein Bußgebet vor, in das wir gewissermaßen einstimmen können. In das wir einstimmen können, wenn wir erschrecken über all die Dinge, die auch aus unserem Herzen noch aufsteigen. Wenn wir erschrecken über all die Dinge, die uns von anderen Christen entgegenkommen, dann soll dies gelten. Wir bekennen unsere Schuld. Wir anerkennen Gottes gerechtes Urteil und wir kennen nur einen einzigen Ausweg, Jesus Christus. Und das ist auch der Weg, auf dem wir heute Morgen wieder zum Abendmahl gehen werden. Denn hier am Tisch des Herrn, da kommen diese beiden Linien zusammen. Hier am Tisch des Herrn, da steht jeder von uns mit seiner eigenen Sünde. Mit seiner eigenen Sünde, die gegen Gott gerichtet ist. Und wer sie bekennt und zugibt, dem gilt die Zusage, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Aber dort am Tisch des Herrn, da stehen wir nicht nur als Einzelne, gewissermaßen als individuelle Sünder, sondern dort am Tisch des Herrn stehen wir auch als die Gemeinschaft der bekennenden Sünder. Deswegen ist das Abendmahl auch der Ort der Gemeindezucht. Dort stehen wir als die Gemeinschaft der bekennenden Sünder, als die Gemeinschaft derer, die Gottes Urteil recht geben. Und wenn wir dann da vorne stehen, dann zeigen wir nicht mehr mit unseren Fingern aufeinander. Was hast du getan und was hast du wieder gemacht? Sondern wir zeigen nur noch auf Christus. Im Licht seiner Heiligkeit sind wir alle Sünder. Wir bekennen alle unsere Schuld. Wir anerkennen alle sein gerechtes Urteil. Aber im Licht seines Kreuzes, da erkennen wir den wunderbaren Ausweg, den Gott uns aus unserer Schuld und aus unserer Not geöffnet hat. Und dann sagen wir noch einmal voller Inbrunst, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und dann hören wir ganz neu und ganz beglückt und wie zum ersten Mal die Verheißung aus Psalm 103, wo es heißt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Und so fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wohl dem, der sich mit seiner ganzen Sünde und ohne alle Beschönigungen und Vorbehalte dem rettenden Gott in die Arme wirft und sagt, Herr, du hast recht mit deinem Verdammungsurteil und du bist mein Erlöser. Amen.